Alerta!
Café!
Coffee.
Café?
Café.
Orla.
Nicolo Negro Café. Faz cantar a catropada.
Willkommen zur Januar-Ausgabe des Café Alerta,
dem linken Magazin für Politik, Kultur und Musik im Freien Radio Neumünster und neuerdings ja auch im Radio Fratz in Flensburg. Wer ist heute dabei? Ja, und ich bin Clement. Ich habe mit Ingo zusammen den inhaltlichen Schwerpunkt vorbereitet und der ist in dieser im Homeoffice entstandenen Folge die Geschichte neonazistischer und antifaschistischer Aktivitäten in Neumünster seit 1945. Das bedeutet, es gibt eine Folge Café Alerta History.
Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
Café Alerta History. Damit das Ganze nicht zu trocken wird, haben wir uns antifaschistische InterviewpartnerInnen eingeladen, die uns aus ihrem Leben und auch aus ihren Kämpfen in Neumünster berichten. Mit dabei sind Johnny Griese, Angelika Bär, Dr. Heiner Wartle und Torben. Wir starten aber erst einmal mit Musik.
Ein freudiges Hallo an alle ZuhörerInnen. Hier ist wieder Carlos mit der Musik. Ich habe euch heute 4 Songs mitgebracht. Wir haben heute wieder Montagabend. Das bedeutet, dass aktuell wieder Corona-Nazis, Faschos, ReichsbürgerInnen, ImpfgegnerInnen und andere unsolidarische Leute die Straßen ziehen und den Müll verbreiten. Unter anderem auch in der Münster. Ich wünsche an dieser Stelle allen Menschen, die gegen diese Nazis auf die Straße gehen, alles Gute. Danke für eure Arbeit. Mein spezieller Dank richtet sich aber an die Antifas, die seit über 1,5 Jahren aktiv gegen diese Leute vorgehen. Der Großteil hat diese als Spaziergänge bezeichneten Demos belächelt und ignoriert. Auch als es den versuchten Sturm auf den Reichstag gab, als es tägliche Angriffe auf die Presse gab, als Antifas angegriffen wurden, ja, auch als ein Corona-Nazi Menschen ermordet hat. Und das finde ich sehr bedenklich. Ich glaube tatsächlich, dass es zu spät ist. Es wurde zu lange gewartet. Hier auch ein großer Dank an alle Cops. Ihr seid mit der Hauptgrund, warum es so eskaliert ist. Jede linke Bewegung wäre schon am Anfang verprügelt worden und ein Haufen 129a-Verfahren eingeleitet worden. Kommen wir wieder zurück zur Musik. Song Nummer 1 ist von Chumbawamba. Die Band aus Burnley, das liegt in England, war musikalisch schon bei uns vertreten. Heute hören wir den genialen Song The Day the Nazi Died. Auch wenn es 2012 die Auflösung gab, sind ihre Stücke noch heute oft zu hören und haben an Aktualitäten nichts verloren. Ich beende meinen ersten Part mit einem kleinen Zitat aus dem nächsten Song. And we'll never rest again until every Nazi dies.
Man stelle sich das mal vor, man könnte in der Zeit reisen.
1945. Ja, am 8. Mai 1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht als letzte noch existente und funktionsfähige Institution des Faschismus. Zu diesem Zeitpunkt war eigentlich schon ganz Deutschland bis eben auf Schleswig-Holstein befreit, weshalb eben viele der damaligen NS-Täter und Kriegsverbrecher in dieses sogenannte nicht besetzte Gebiet geflohen war und dementsprechend dann auch gegen Kriegsende in Schleswig-Holstein festgesetzt wurde. Die Engländer errichteten im Juni 1945 in Neumünster Gardeland auf dem Gelände der Kösterschen Lederfabrik, das ist da, wo heute im Haar der Famila-Markt sich befindet, ein Internierungslager, in dem sie etwa 10.000 verdächtige Nazis festhielten. 1955. Zum 10. Jahrestag der Öffnung des Internierungslagers versammelten sich dann ungefähr 3.000 ehemalige Internierte, die sich selber als Gardeländer bezeichneten. Und sie forderten unter anderem eine Entschädigung für das, was sie als Haft bezeichneten. Dieses Treffen wurde von 2000 Polizisten beschützt. Ja, wogegen beschützt? Ja, gegen einen Gegenprotest von etwa 2000 GewerkschaftlerInnen, die aber von den Korps brutal zurückgedrängt wurden.
Man stelle sich das mal vor, man könnte in der Zeit reisen.
Die Nachkriegszeit.
Jo, ich erzähle euch heute etwas über nationalsozialistische Ärzte, die aus Neumünster kamen, Karriere im Dritten Reich machten oder nach dem Krieg nach Neumünster zogen, um dort unterzutauchen. Fall Nummer 1. Dr. Med. Wilhelm Hammer. Er wurde 1887 in Neumünster geboren und starb 1964. In der NS-Zeit war er zuletzt Generalarzt. Seine militärische Karriere begann er im Ersten Weltkrieg. Im Ersten Weltkriegsjahr leistete er dann auch seine Approbation ab. 1917 wurde er dann Oberarzt der Reserve. Im Jahr 1936, wir machen jetzt einen kleinen Sprung, war Dr. Hammer dann Standortsarzt des Lazaretts vom Infanterieregiment 46 in der Göbenstraße. Er wohnte zu dem Zeitpunkt im Mühlenhof 52. Bis 1939 soll Hammer in einem medizinischen Labor in Hamburg gearbeitet haben. Inzwischen war er Oberfeldarzt. Seine medizinische Karriere im Zweiten Weltkrieg begann er als Divisionsarzt der 269. Infanteriedivision, die zunächst am Westwall in Frankreich kämpfte. Im Juni 1941 nahm die Division am Unternehmen Barbarossa teil, also dem Überfall auf die Sowjetunion. Zu dem Zeitpunkt war Hammer aber bereits leitender Sanitätsoffizier beim Militärkommandeur von Serbien. Dort diente er dem bevollmächtigten kommandierenden General von Serbien, Franz Böhme, der in Serbien für Massaker an der Zivilbevölkerung verantwortlich war. Hammer diente auch dem späteren Militärbefehlshaber Serbiens, Paul Bader, der den Befehl zur, Zitat, sofortigen Aufnahme des Angriffskampfes gegen die kommunistischen Terrorbanden, Zitat Ende, und zur Erschießung von Geiseln bekam. Bei einer Vernehmung 1964 behauptete Bader, nichts von Geiselerschießung durch die Wehrmacht oder Truppenangehörige gewusst zu haben. Seine letzte Position hatte Wilhelm Hammer als Armeearzt der 3. Panzerarmee bis zum 9. Mai 1945, also bis zum letzten Tag in Nazi-Deutschland. Von 1945 bis 1947 war Hammer interniert. Nachdem er entlassen wurde, ließ sich Hammer als praktischer Arzt in der Gartenstadt nieder, in der Villa Sager, die gibt es auch heute noch, in der Karlstraße 128. Ab 1955 praktizierte Dr. Hammer in der Sauerbruchstraße 3. 1958 soll er seine Approbation zurückgegeben haben. Vermutlich, als es ihm zu heiß wurde, da vieles über seine ehemalige Karriere bekannt wurde. Anfang der 60er Jahre wurde Hammer in einer LKA-Vernehmung des Zeugen Dr. Med-Heinz Reuter zu NS-Verbrechen in Jugoslawien vom Zeugen wiederholt genannt. Reuter sagte aus, dass Hammer sein Vorgesetzter war und über das Konzentrationslager Sejmište, das auch Judenlager und später Anhaltelager Semlin genannt wurde, Bescheid wusste. Das KZ in der Nähe von Belgrad wurde anfänglich für serbische Juden errichtet. Die Zahl der Lagerinsassen schätzte man auf etwa 40.000 Menschen, von denen über 10.000 ums Leben kamen. Das Lager bestand von Oktober 1941 bis Juli 1944. Auch die Ermordung der Lagerinsassen durch Gaswagen wurde während dieser Zeit durchgeführt. Der Zeuge Reuter sagte aus, dass Dr. Hammer über die Gesundheitsaufsicht bzw. die Seuchenhygiene der SS Einsicht in das Lager erhalten wollte, um die Bedingungen für Insassen zu verbessern. Aus heutiger Sicht erscheint die Aussage von Reuter, was das Engagement für die Verbesserung der Lebensbedingungen der Inhaftierten angeht, eine weitgehende Schutzbehauptung zu sein, denn für die Versorgung der Inhaftierten war die Stadtverwaltung von Belgrad zuständig, mit der Dr. Hammer gar nichts zu tun hatte. Fall Nummer 2. Dr. Med-Hans Köhler war Facharzt für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe und hatte seine Praxis 1933 in der Luisenstraße 12. Nach der am 12. März 1933 stattgefundenen Wahl zur Gemeindevertretung in Neumünster und der anschließenden Wahl der Stadtverordnetenmitglieder in die einzelnen Ausschüsse wurde Köhler als bürgerschaftliches Mitglied in verschiedene Ausschüsse gewählt. Der Rassist Köhler wurde im Verlauf des Jahres 1933 auch Führer der Deutschen Kolonialgesellschaft in Neumünster. Er spricht zum Beispiel als Redner bei einem Vortrag der Gesellschaft im Bahnhofshotel über die koloniale Frage und das geht so, Zitat, der Kampf gehe nicht nur um den uns vorenthaltenen afrikanischen Raum. Die Kolonialgesellschaft, die heute durch die Neugestaltung auf viel breiterer Basis ruhe, richte ihr Augenmerk zugleich nach dem Osten. Asien steht an der Weichsel, Afrika am Rhein, dazwischen wir, ein Volk ohne Raum. Zitat Ende. Am 4. Mai 1933 wurde der wenig angesehene Frauenarzt ohne Widerstand der schleswig-holsteinischen Ärzteschaft als regionaler Beauftragter des Reichskommissars der ärztlichen Spitzenverbände für die Provinz Schleswig-Holstein eingesetzt. Später übernahm Köhler als Amtsleiter die Provinzstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschland. Ende 1933 wird Köhler zum Führer aller ärztlichen Organisationen in Schleswig-Holstein ernannt, zum Vorsitzenden der Ärztekammer. Aber nur circa ein Jahr später verliert er seine Ämter wegen offenkundiger Unfähigkeit. Mit dem sogenannten Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses setzte in der NS-Zeit ein Mechanismus ein, der das Vertrauensverhältnis von Kranken und ihren Betreuern, das heißt Ärztinnen, FürsorgerInnen, Pädagoginnen, durchbrach. Menschen, deren Aufgabe und Berufung ursprünglich in der Unterstützung von Kranken lag, wurden nun zu deren Denunzianten. Diesbezügliche Gutachten Neumünsteraner Amtsärzte über Kranke beinhalteten den Vorschlag zur Sterilisation. Das Jugendamt Neumünster stellte zum Beispiel im Jahr 1935 27 Anträge an das Gesundheitsamt zwecks Sterilisation. Vom Anstaltsarzt des Zentralgefängnisses Neumünster liegen ebenfalls zahlreiche Meldungen vor. Die Kripo brachte die so gemeldeten Neumünsteraner zwangsweise zum Krankenhaus, um Sterilisation durchführen zu lassen. Für das Jahr 1936 wurden zwei nachweisbare Sterilisationen bekannt, die im städtischen Krankenhaus erfolgten. In einem Ministerialblatt der Verwaltung, das alle Krankenanstalten aufführt, die, Zitat, zur Ausführung der Unfruchtbarmachung ermächtigt sind, tauchten für Neumünster das örtliche Krankenhaus und dort ein gewisser Dr. Graf und die Privatklinik von Dr. Hans Köhler auf. Nach dem Krieg macht Köhler weiter wie bisher. Seine Praxis in der Luisenstraße 12 besteht auch 1955 weiter. Übrigens wurde erst im Mai 2007 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses durch den Bundestag zu einem NS-Unrechtsgesetz erklärt. Im Januar 2011 gestand der Bundestag den Opfern einen Entschädigungsanspruch im Rahmen des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes zu, nachdem sie jahrzehntelang nicht als Verfolgte des NS-Regimes galten. Fall Nummer 3. Der in Neumünster als Sohn eines Braumeisters geborene Arzt Professor Dr. Hans-Peter Hinselmann gilt als Erfinder der Kolposkopie, das ist die Gebärmutterhalsspiegelung. Als überzeugter Nationalsozialist nahm er an Menschenversuchen im KZ Auschwitz teil. Unter seiner Verantwortung wurden nachweislich mindestens 8 Zinti auf Anweisung der Gestapo sterilisiert. Hinselmann wurde natürlich nach dem Krieg angeklagt und im Dezember 1946 von einem Militärgericht zu 3 Jahren Haft und Geldbuße von 100.000 Reichsmark verurteilt. Seine Berufung 1947 wurde abgewiesen. Hinselmann war 1949 wieder frei und arbeitete weiter als Frauenarzt in Hamburg-Großflottbeck. Die Hamburger Gesundheitsbehörde erwog 1949 den Entzug der Approbation. Die Ärztekammer lehnte dies mit der Begründung ab, dass die, Zitat, Euthanasie noch keineswegs im rechtlichen oder berufsethischen Sinne geklärt sei, Zitat Ende. Hinselmann wird später noch Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und stirbt als angesehener Arzt 1959 in Hamburg. Fall Nummer 4. Kommen wir vielleicht zum schlimmsten Individuum, das je Neumünsters Boden betreten hat. Ehemaligen Häftlingen ist Dr. Med. Hermann Kiesewetter im Konzentrationslager Mauthausen als einer der grausamsten Ärzte in Erinnerung geblieben, der im zumeist angetrunkenen Zustand Zergliederung an lebenden Menschen vornahm. Der Untergetauchte betrieb 34 Jahre lang unbehelligt eine Praxis in der Parkstraße 22 in Neumünster unter dem Namen Dr. Hermann Kühnel. Kiesewetter wurde 1912 im Sudetenland geboren, das zu der Zeit zum Königreich Böhmen gehörte. Bereits 1928 hatte Kiesewetter die nationalsozialistische Weltanschauung kennengelernt und sich anschließend von der katholisch-internationalen Weltanschauung abgewandt. 1937 erhielt er seine Approbation als Arzt. Im tschechischen Militär wurde er dann Truppenarzt. Als man ihm Landesverrat vorwarf, flüchtete er ins Deutsche Reich. Kiesewetter trat dort in die SS-Totenkopfstandarten ein. Nach seinem Eintritt in die SS wurde er als Truppenarzt der SS-Wachmannschaft im Konzentrationslager Sachsenhausen eingesetzt. Er habe sich hierbei besonders tüchtig erwiesen. Im Januar 1939 wurde Kiesewetter in das Konzentrationslager Dachau versetzt. Nach einer Zeit als Truppenarzt im Kommandostab Reichsführer SS kam Kiesewetter 1941 wieder im Lagersystem zum Einsatz, dieses Mal in den Konzentrationslagern Ravensbrück, dort im Männerlager, sowie in Mauthausen-Gusen. Im Nürnberger Prozess wurden gegen Kiesewetter Anschuldigungen der Beteiligung an der Tötung hunderter Häftlinge durch Injektion von Gift und Benzin begangen im Konzentrationslager Gusen erwähnt. Außerdem soll er Kranke ausgesucht haben, damit sie in Gaswagen getötet werden und Zergliederungen an lebenden Menschen vorgenommen haben. Ein Lagerinsasse berichtet: Kiesewetter wollte immer operieren. Er ließ sich dann wahllos irgendwelche Häftlinge in den OP bringen und operierte ohne jegliche Indikation. Es kam vor, dass er dann über der Operation die Lust verlor oder nicht weiter wusste. Er ließ den Häftling dann mit offener Bauchhöhle und manchmal auch mit durchschnittenen Därmen einfach im OP liegen und ging davon. Nach dem Ende der NS-Herrschaft wird Kiesewetter in Hammelburg interniert, kann aber aus dem Internierungslager fliehen und taucht unter dem Namen Hermann Kühnel in Neumünster unter. Dort praktiziert er zwischen 1952 und 1986 als niedergelassener Arzt in der Parkstraße 22. Dort werden heute die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Litt-Schule unterrichtet und früher war dort die Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Kiesewetter alias Kühnel begeht im November 1992 Selbstmord. Zwei Ärztekollegen schreiben in einer Todesanzeige, die im Holsteinischen Kurier erschien, dass er, Zitat, über viele Jahrzehnte kranke Menschen, die sich ihm anvertraut haben, in vorbildlicher Weise betreut hat. Zitat Ende. Ja, das sind längst nicht alle NS-Ärzte, die in Neumünster nach dem Krieg praktizieren konnten, ohne dass jemand darüber nachdachte, ihnen die Approbation zu entziehen, geschweige denn sie anzuklagen. Braunes Neumünster in den 50er und 60er Jahren, pfui.
Der folgende Song ist etwas ganz Besonderes und passt nicht direkt zu den Stücken, die ich euch sonst präsentiere. Die folgenden Minuten stammen von dem US-amerikanischen Singer-Songwriter Woodrow Wilson Guthrie, auch genannt Woody. Ich hoffe, ich habe seinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeiht ihr es mir hoffentlich. Das Lied All You Fascists Bound to Lose erschien Anfang der 40er Jahre als musikalische Antwort auf den sich ausbreitenden Faschismus in Europa, aber auch den USA. Das gute Stück ist in meinen Augen ein Meisterwerk und inhaltlich immer aktuell gewesen. Auch heute müssen wir uns gemeinsam dem Faschismus in den Weg stellen, egal ob im Wahlkampf, in den Kneipen, auf der Straße oder auch in der Familie. Es gibt keine Ausreden mehr. Woody Guthrie war zudem dafür bekannt, dass er This Machine Kills Fascists auf seiner Gitarre stehen hatte. Bis heute ist dieser kurze, aber prägnante Satz weit verbreitet. Als Sticker findet er Verwendung auf Computern, Büchern und viel mehr. Als T-Shirt sollte es allerdings besser nicht getragen werden, da dich schnell die Ordnungsbehörden auf den Plan rufen könnte. Dann genießt mal die nächsten Minuten, wir hören uns gleich wieder.
Johnny Griese ist Fraktionsvorsitzender der Linken in Neumünster und hat sich jahrelang gegen Nazis engagiert. Unter anderem hat er die erste orientalische Nacht unter dem Motto Zusammenleben, gemeinsam feiern federführend mitorganisiert und war auch für das DGB-Flüchtlingscafé Welcome to Stay verantwortlich. Johnny erinnert sich, was er schon als Kind über die Nazis und die dunklen Kapitel der deutschen Geschichte lernte.
Also die Frage nach meiner antifaschistischen Haltung, ja, im Prinzip war das schon bei meiner Geburt klar. Ich bin 46 geboren, habe einen englischen Vater, der hier in Neumünster stationiert war und auch da hier meine Mutter kennengelernt hat. Und seine Großeltern sind bei einem Bombenangriff der Nazis in Coventry beide ums Leben gekommen. Und das war natürlich dann Thema bei uns zu Hause, also die Nazis und ihre Gräueltaten. Das zog sich wie einen roten Faden durch meine Kindheit. Ja, und ein Schlüsselerlebnis, ein weiteres war eben, als wir dann nach England zurück, beziehungsweise mein Vater da Arbeit gefunden hat und hier aufgehört hat in Neumünster, bin ich da ja dann zur Schule gegangen und bekam dann im Prinzip jeden Tag einen Arsch voll. Und der Grund war, ich war Deutscher, also da habe ich dann Ausländerfeindlichkeit am eigenen Leib erfahren. Konnte das gar nicht verstehen, aber naja, heute weiß ich mehr. Gut, irgendwann habe ich mich gewehrt und bis ab der Zeit war dann auch Ruhe. Also da war dann so ein größerer Junge, den ich dann wohl richtig getroffen habe und Glück gehabt. Und dann war Ruhe im Karton und Das hat sich dann so ein bisschen auch durch mein Leben gezogen. Junge, du musst dich wehren.
Man stelle sich das mal vor, man könnte in der Zeit reisen.
Die 60er und 70er Jahre. Die Nazis waren in Deutschland nie wirklich weg. Direkt nach dem Krieg organisierten sie sich in der SRP, der Sozialistischen Reichspartei, und konnten bei einigen Landtagswahlen auch Erfolge erringen, bis sie 1952 als erste politische Partei in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vom Bundesverfassungsgericht verboten wurden. Später entwickelte sich dann die DRP, die Deutsche Reichspartei, als ja, wichtigste Nachfolgeorganisation. Sie konnten sich aber angesichts der Stabilität dieser jungen Demokratie und auch der ökonomischen Erfolge im Zuge des Wirtschaftswunders nicht wirklich durchsetzen und auch kaum WählerInnen überzeugen, weshalb sich dann verschiedene rechte Parteien unter Führung der DRP zu einem Sammelbecken zusammenfanden, das den Namen Nationaldemokratische Partei tragen sollte. So kam es 1964 eben zur Gründung der NPD. In der Münster traten Altnazis eigentlich lediglich anlässlich des Volkstrauertags auf und hier waren vor allem dann Traditionsverbände eben wie die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der SS, abgekürzt HIAG, zu nennen. Die versammelten sich auf dem ehemaligen Heldenhain, der jetzt Friedenshain heißt, um eben ihre gefallenen Kameraden zu gedenken. Proteste gegen diese öffentlichen Auftritte der Nazis gab es immer wieder. In einem Buch von Carsten Wilke widmet sich ein ganzes Kapitel den Protesten gegen die Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre HIAG Neumünster im Jahre 1979. Dr. Heiner Wadle, dessen Eltern im kommunistischen Widerstand gegen die Nazis engagiert waren und dafür im Konzentrationslager inhaftiert wurden, ist heute noch stellvertretender Vorsitzender der Kreisvereinigung der VVN-BDA, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten.
Ich erinnere mich noch an Aktionen gegen die HIAG in Rendsburg. Kurz zum Hintergrund: Mitte der 60er Jahre war der Kalte Krieg auf seinen Höhepunkt. Das sollte man auch berücksichtigen. Damals trafen sich die HIAG, die Hilfsaktion auf Gegenseitigkeit für Angehörige der ehemaligen Waffen-SS, zu ihren Treffen in Rendsburg. Die HIAG war eine Organisation, in der Nazi-Verbrecher ihre Untaten verherrlichten, junge Leute für die Nazi-Ideologie gewonnen haben und die neben der katholischen Kirche auch die Flucht von Kriegsverbrechern nach Lateinamerika organisiert hat. In den Mitte der 60er Jahre haben meine Eltern und die VVN, Bund der Antifaschisten, Demonstrationen gegen die Nazis in Rendsburg organisiert. Wir sind aus Kiel mit einigen Bussen dahin gefahren und konnten so mächtige Demonstrationen in Rendsburg organisieren. Ich erinnere mich natürlich nur noch bruchstückhaft daran nach so langer Zeit, aber ich kann mich erinnern, dass bei einer Demonstration wurden wir angepöbelt von einigen jungen Leuten. Als Alterchen und ich dort auftauchten, sind sie plötzlich verschwunden. Ich muss dazu sagen, ich hatte ein Bündel Ordnerbinden in mein Jackett gesteckt, sodass es an verdächtiger Stelle ziemlich ausgebeult war. Kurze Zeit später kam die Polizei und wollte wissen, was ich in der Tasche hatte. War natürlich alles ganz harmlos. Bei einer anderen Demonstration kam ein Kameramann von der BBC aus England und ich habe ihm dann geholfen, seine Ausrüstung zu tragen. Abends nach dieser Demonstration hat das Landestheater in Rendsburg eine Matinee gegen die Nazis organisiert im Theater. Man muss dazu sagen, da gehörte auch damals auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, wo auch der Höhepunkt der Nazis im öffentlichen Dienst war, schon einiger Mut dazu. Ich möchte nur kurz aus der offiziellen Untersuchung des Landtags zitieren. Dort hieß es: Mitte der 50er Jahre waren 85% aller Staatssekretäre Mitglied in der NSDAP oder einer anderen Nazi-Organisation gewesen. Also Es war schon sehr mutig, dass die Leute vom Theater dort eine Veranstaltung organisiert haben. Es gelang uns, nach einigen Demonstrationen die Nazis aus Rendsburg zu vertreiben. Sie haben sich dann später irgendwo in einem kleinen Kaff an der Westküste getroffen.
Denkwürdig in diesem Kontext ist eben auch, dass Helmut Schmidt damals im SPD-Parteivorstand noch ein Telegramm nach Rendsburg geschickt hatte. Die HIAC hatte das als Grußtelegramm ausgegeben. Tatsächlich hat Schmidt dann später, weil es in der SPD dann doch Irritation und Diskussion gab, klargestellt, dass er in dem Telegramm lediglich eine Teilnahme an der HIAC-Veranstaltung abgelehnt habe, hat aber gleichzeitig es eben als Fehler bezeichnet, alle 900.000 Soldaten der Waffen-SS mit einer besonderen Kollektivschuld zu belasten. In einem französischen Buch findet sich die Angabe, dass es noch 1982 zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung von HIAC und Bundeswehr in Münster gekommen ist. Toni Griese erinnert sich vor allem an den Alltagsrassismus, den er auf Arbeit mitbekommen hat.
Ja, die nächste Station war dann eben, dass ich in die Gewerkschaft eingetreten bin, was selbstverständlich war, also in die IG Metall, und habe dann auch die Geschichten der Gewerkschaften nochmal durchleuchtet, wo ich dann auch darauf gestoßen bin, was die Nazis mit den Gewerkschaften angerichtet hat. Also perfide, besonders perfide fand ich ja, dass im 1. Mai haben sie noch mit den Gewerkschaften gefeiert und am 2. Mai haben sie die Gewerkschaften dicht gemacht, das Geld kassiert, die Gewerkschafter ins Konzentrationslager gesteckt oder gleich erschossen. Also, und das war für mich natürlich auch dann noch so ein Schlüsselerlebnis. Und der Spur vom Buchenwald, den habe ich verinnerlicht, wo die sicher geschworen haben, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Und das geht mir auch immer heute noch den Rücken runter. Und ein bekannter Gewerkschafter, der ja mich auch geprägt hat, der hat ja dann auch ein Buch verfasst, Bücke dich niemals vor ein Leben der Menschen. Und das waren eben Erfahrungen aus Buchenwald, wo die eben eingesessen haben. Ja, und dann bin ich Betriebsrat geworden in einer Eisengießerei, ein weiteres Schlüsselerlebnis. Wir waren da, 30% türkische Kollegen waren da beschäftigt, die Drecksarbeit gemacht. Und da waren natürlich auch ein paar Angebräunte, wie das in den, ne, das ist ja so ein Prozentsatz, der sich durch die Gesellschaft zieht. Aber ein ganz stadtbekannter Michael D., stadtbekannter Nazi, der war Auszubildender, das hatte ich aber noch nicht so auf dem Schirm. Und es gab ständig Schmierereien auf den Toiletten und die wurden auch angepöbelt von seinesgleichen. Das hatte sich ja so ein bisschen da dann entwickelt. Er hat ja auch seine Freunde da gehabt. Und ich hatte dann das Glück, irgendwann ihn zu erwischen, als er von Toilette kam und da wieder geschmiert hat. Und dann ist er auch gleich rausgeflogen. Also das war ein richtig schönes Gefühl. Also da denke ich heute noch gerne dran.
Man stelle sich das mal vor, man könnte in der Zeit reisen.
Die 80er Jahre. In den 1980ern gab es einige spektakuläre Aktionen in Neumünster. 1986 haben Antifas das Textilmuseum blockiert, weil nämlich der Nordische Ring von Jürgen Rieger sich angekündigt hatte. Also die wollten sich auf eine geschichtsträchtige Tour machen, sich unter anderem die Moorleiche im Textilmuseum Neumünster angucken, aber auch eben an germanische Traditionen anknüpfen, sich Heiterbu angucken und so weiter. Ja, und dann haben sich tatsächlich aber einfach Leute hier in Münster vor das Textilmuseum gestellt, gesetzt und den Eingang blockiert. Die Polizei hat tatsächlich, so schreibt das auch einer der Beteiligten, Jens Grünberg, in einem Buch, diesmal den Faschisten nicht den Weg freigeprügelt, sondern ja, haben mehr oder weniger den Nazis um Jürgen Rieger gesagt, sie sollten doch von ihrem Versuch, da reinzukommen, Abstand nehmen. Die Antifas trauten dem Frieden dann trotzdem nicht so ganz, obwohl sie sich erstmal sehr freuten über das wutverzerrte Gesicht von Rieger und auch diesen Teilerfolg, haben dann aber, weil sie ja nicht sicher waren, dass die nicht später wiederkommen würden, sich das dann da gemütlich gemacht und haben mehr oder weniger das Museum besetzt. Tatsächlich aber auch wurde das von der Museumsleitung, die eigentlich froh waren, dass die Nazis nicht reingekommen sind, auch akzeptiert. Und sie wurden da auch noch dann tatsächlich von Leuten aus Schleswig, die da einen Bioladen hatten, mit Lebensmitteln versorgt, um da eben diese Blockade aufrechterhalten zu können. 1989 haben Autonome dann die Holstenhallen blockiert, einen Tagungsort der DVU, die im Europawahlkampf da gastiert haben. Insgesamt beteiligten sich etwa 2000 Gegendemonstrierende an den Protesten. Einige versuchten eben auch direkt die Halle zu blockieren. Gerhard Frey, der DVU-Chef, der hat es zwar geschafft, der war auch Hauptredner der Veranstaltung, hat es geschafft, in die Halle zu kommen, musste sich aber dabei wohl ein bisschen beeilen, ist über eine Absperrung zur Halle gestürmt und hat dabei eben ein Bündel Unterlagen verloren und auch persönliche Papiere, darunter ein Flugticket. Diese Anekdote hat es dann auch in die Taz geschafft.
Man stelle sich das mal vor, man könnte in der Zeit reisen.
Die 90er Jahre. Torben, beteiligt an antifaschistischen Aktivitäten in Neumünster von 1998 bis 2010 und inzwischen wohnhaft in Guatemala, erinnert sich an die Entwicklung in den 1990ern.
Ich glaube, es gab in Neumünster, was organisierte Antifa-Strukturen anging, so eine tote Zeit. Das war so ein bisschen von Anfang der 90er Jahre bis 1998. Das war insofern problematisch, weil 1990 es Übergriffe gab von Nazis, vor allen Dingen im Zuge der Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft. Nach dem Finale, was ja die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland gewonnen hatte, gab es dann Attacken von Nazis auf alternative Strukturen in der Bahnhofstraße und auf Migranten. Ja, es gab dann 1996 kam dann die Gründung vom Club 88, ohne dass da eigentlich jemand von Kenntnis genommen hat. So, der war einfach da und fertig. So, und erst ab 1998 gab es dann wieder so ein bisschen Strukturen, wo ich auch daran beteiligt war. 1998 eine Gruppe im AJZ, die dann angefangen hat, ein Infocafé zu gründen. Ja, damals war das ja noch nicht so mit dem Internet und alles so weit verbreitet. Dann war die Idee, halt einen Ort zu schaffen, wo ja, es Zugang zu antifaschistischen linken Publikationen gab. Das sollte zweimal die Woche öffnen. Wurde dann mehr so ein bisschen zu einer Kneipe. Dann 1999 wurde auch von dieser Struktur das so ein bisschen initiiert, das Bündnis gegen Rechts zu gründen.
Natürlich soll heute auch der Punk aus den 90ern nicht zu kurz kommen. Dieses Mal haben wir das Vergnügen mit Slatzen und dem geilen Song Lichterketten, welcher 1994 auf dem Album Es reicht erschien. Ich muss ehrlich sagen, dass ich froh bin, dass ich die 90er Jahre auf der Straße nicht mitgemacht habe. Die Baseballschlägerjahre müssen die Hölle gewesen sein. Ein Glück bin ich dafür zu jung. Respekt an alle, die sich trotzdem den Nazis in den Weg gestellt haben. Eines hat sich aber seit damals nicht geändert. Es wird wieder mit Nazis geredet, demonstriert, gesoffen oder an sie vermietet. Wer dies trotzdem tut, macht sich in meinen Augen mitschuldig. Speziellen Gruß an die Corona-Nazis am Rathaus und die Vermieter aus Aukrug. Heute nicht rum, wenn wir euch dafür kritisieren. Ihr seid euch bewusst, was ihr dort macht und nutzt dies gezielt für euch. Eines habe ich allerdings nie verstanden und das betrifft jetzt die bürgerlichen Leute. Was haben Lichterketten und Co. bisher gebracht? Ich will das gar nicht schlecht reden. Mich nervt es nur, dass im Gegenzug Antifas, die wirklich aktiv dafür sorgen, dass Nazi-Kneipen geschlossen werden, Parteien wie die AfD nicht mehr antreten, dafür verbal angegriffen werden. Ihr habt eure Ansätze, von denen ihr glaubt, dass sie was bringen, und die haben ihre. Solidarität statt Abgrenzung. Dass es anders geht, haben die 60er und 70er Jahre gezeigt. Ich hoffe, dass wir wieder mehr miteinander arbeiten, anstatt zu Hause zu sitzen und den Medien auf der Straße die ganze Arbeit überlassen. Jetzt dreht die Anlage auf und genießt den Punk.
Man stelle sich das mal vor. Man könnte in der Zeit reisen.
Die 2000er.
Dann gab es 2000, Anfang 2000, im April 2000, die erste große Verteilaktion von Flugblättern, 13.000 Flugblättern im Stadtgebiet von Neumünster, die über den Club 88 aufklären sollten. Das wurde auch unterstützt von antifaschistischen Gruppen landesweit. Wir haben Stadtteil Falderer, haben Nazis versucht, die Verteiler anzugreifen, die unter anderem im Fahrzeug der Firma Tobau vorgefahren sind und im Fahrzeug von Tembar und waren dabei auch mit Knüppeln, Latten bewaffnet. Die Verteiler sind aber ruhig stehen geblieben, haben sie nicht einschüchtern lassen und so kam es dann letztlich auch nicht zu einem Angriff und das Verteilen konnte zu Ende geführt werden.
Auch Angelika Beer, engagiert beim Verein für Toleranz und Zivilcourage sowie bei der Piratenpartei, erinnert sich an die Kampagne gegen den Club 88.
Rückblickend gab es sehr unterschiedliche Entwicklungen und Phasen des Widerstandes gegen das bundesweite Nazi- und Rockertreffen in Gardeland, den Club Heil Hitler. Als bekannt war, dass dort immer mehr Nazis und Rocker zusammenkommen und sich unser antifaschistischer Widerstand entwickelt hat, hatten wir zahlreiche Aktionen fantasievoll gegen diesen Club. Wir haben versucht, Recherchearbeit öffentlich zu machen. Und auf der anderen Seite war es ein Nebel, selbst als Peter Borchert den Club 88 als national befreite Zone öffentlich erklärt hat, gab es eher Schweigen, gerade bei den Verantwortlichen in der Stadt, aber auch im Land, also der Politik, was allerdings für unseren Widerstand dazu führte, dass wir eine Unterschriftensammlung zum Beispiel für die Schließung, die sofortige Schließung des Club 88 gestartet haben, wo Tausende unterschrieben haben aus Neumünster und damit auch wirklich Zivilcourage bewiesen haben.
Dann im Juni 2000 gab es die erste große Demo gegen den Club mit 800 bis 1000 Teilnehmern. Dann gab es versuchte Schließung der Stadt, die aber nur mit dem Gaststättenrecht argumentiert hatte. Und das war letztlich vor Gericht dann auch nicht erfolgreich und der Club blieb offen. Dann, ja, im Jahre 2000 war ja dieser sogenannte Antifa-Sommer. Das war das einfach, ja, jeder hat dann plötzlich über Nazis gesprochen und jeder hat das Problem gesehen. Ich erinnere mich noch, dass da irgendwie Zeitung, dass ich in einem Zeitungskiosk stand und jede, also wirklich jede Überschrift der Zeitung beschäftigte sich mit Nazis. Und ja, das war, glaube ich, so ein bisschen für unsere Aktivität in der Münze so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits war es natürlich gut, dass ja, dass Öffentlichkeit erzeugte, dass alle über Nazis, über den Club 88 in der Münze gesprochen haben. Es kam wirklich alle. Es kam Spiegel TV, Stern TV, Euronews und hast du nicht gesehen. Und haben berichtet. Teilweise war das auch ein bisschen merkwürdig. Ich erinnere mich noch, ich habe dein Kamerateam, was glaube ich, ja, irgendwie so ein bisschen rumgeführt und den Club gezeigt, also von außen. Und ja, die Journalistin war dann enttäuscht, dass der Club so klein war. Ja, was hätte sie denn gehabt? Hätte sie denn lieber gehabt, dass die Nazis da eine Halle mit 1000 Quadratmeter mieten? Ja, wie gesagt, es war aber natürlich grundsätzlich erstmal gut, dass die Öffentlichkeit da war. Der Fluch, in Anführungsstrichen, war dann aber so ein bisschen, dass, ja, wir als Linksradikale, wie auch immer, da nicht so richtig mit umgehen konnten, dass jetzt, ja, plötzlich alle gegen Nazis waren, auch Leute, mit denen wir überhaupt nichts zu tun haben wollten. So. Und das war auch ein bisschen bundesweit ein Problem, so. Aber hier in Neumünster auch. Es gab dann viel Diskussion in der Bündnisarbeit.
Dann gab es die Phase, wo die bundesweite Berichterstattung auf unsere Aktionen eingegangen ist. Später dann auch auf ein sehr breites gesellschaftliches Bündnis. Und das hatte zunächst zur Folge, dass wir von den offiziellen, ja, man muss schon sagen, als Nestbeschmutzer dargestellt wurden, auch in üblen Kommentaren aus der Kommunalpolitik, weil wir Neumünster in Verruf gebracht hätten, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern eben auch bundesweit.
Dann am 2003 die Wehrmachtsausstellung nach Neumünster. War auch ein bisschen so eine Folge der Aktion gegen den Club und der Öffentlichkeit. Ja, das war natürlich gut. Es gab ein sehr großes, sehr umfangreiches Rahmenprogramm, was es so in der Form, glaube ich, in Neumünster nie wieder davor und danach gegeben hat. Die Nazis haben auch eine Demonstration gemacht gegen die Wehrmachtsausstellung, die ja eigentlich gar nicht behindert, beeinträchtigt werden konnte, die relativ ungestört laufen konnten. Aber ansonsten war die Wehrmachtsausstellung und das Programm drumherum sehr gut. 2005 waren dann die Landtagswahlen, wo es die Gefahr gab, dass die NPD in den Landtag kommt. Es gab dann eine sehr erfolgreiche Kampagne von der Initiative Keine Stimme die Nazis, eine landesweite Kampagne antifaschistischer Gruppen, mit einem sehr guten Flugblatt, was also die soziale Demagogie der Nazis auseinandergenommen hat und ja, landesweit in einer Auflage von Hunderttausenden verteilt wurde. Wir in Neumünster haben auch, weiß es nicht mehr genau, aber 10.000, 15.000 Exemplare im Stadtgebiet verteilt. Die Nazis haben dann auch ihren Wahlkampf gemacht, mehr oder weniger erfolgreich, haben den ja, Flyer in Briefkästen geworfen. Ja, da stand dann teilweise irgendwie der Wind ungünstig. Da sind dann die Flyer wieder rausgeflogen aus dem Briefkasten und in den Müll geflogen. Und ja, zweimal sind die Nazis eben beim Verteilen gestört worden. Was wir dann noch im Rahmen der Kampagne gemacht hatten, war eine sehr gute Veranstaltung mit Fritz Brinkmann. Fritz Brinkmann, Antifaschist, KZ-Häftling, Kommunist, ist vor ein paar Jahren verstorben in Aukrug, war bis zu seinem Lebensende nicht politisch aktiv. Ja, da hatten wir eine Veranstaltung geplant. Ich erinnere mich noch, dass da ein Kollege von der VVN gesagt hatte, also er möchte eigentlich keine Veranstaltung machen, wo 20 Leute sitzen, den Fritz dann Dinge erzählt, die sie sowieso schon wissen. Und das war dann auch so ein bisschen, glaube ich, die Idee, dass wir dann, wie gesagt, im Vorfeld der Landtagswahl eine Veranstaltung gemacht hatten in der Gesamtschule Brachenfeld. Sehr gut besucht, über 300 Leuten, überwiegend Schülerinnen und Schüler. Wir hatten damals an allen Schulen in Neumünster Flyer-Einladungen dafür an die Schüler verteilt. Ja, das war so, wenn ich so zurückblicke, wirklich nur so ein Highlight von dem, was wir gemacht haben. So, dann stagnierte das alles so ein bisschen, dann gab es noch ein Highlight 2007 zu den Geburtstagen vom Club 88, die ja zuvor immer relativ ungestört die Nazis dort feiern konnten. Und dann gab es auch von antifaschistischen Gruppen aus Schleswig-Holstein organisiert eine Demonstration, anschließend ein Festival auf dem Großflecken mit mehreren Bands, gut besucht. Und das hat dazu geführt, ja, dass die Nazis sich an dem Abend nicht ungestört bewegen konnten in der Stadt. Das ist eine höhere Aufmerksamkeit, eine höhere Polizeipräsenz, auch Einschränkungen der Feier gab. Ja, das hat, glaube ich, nochmal so ein bisschen so einen neuen Schub gegeben. Auch das Bündnis gegen Rechts wieder so ein bisschen reaktiviert, was vorher so relativ eingeschlafen war.
Ich denke, dass wir trotzdem erfolgreich waren. Wir haben so viel Unterstützung später bekommen, auch bei großen Demonstrationen. Und das zeigt, dass in Neumünster, aber auch in Schleswig-Holstein und darüber hinaus eine große Bereitschaft vorhanden war, Zivilcourage zu zeigen und die national befreite Zone mit dem Slogan Kein Fußbreit den Nazis in Neumünster zu beantworten.
So, da bin ich wieder. Ich hoffe, euch hat die heutige Sendung bisher gefallen. Das nächste Lied kennen einige von euch vielleicht. Entweder weil ihr eine unserer älteren Sendungen gehört habt oder weil ihr einen guten Musikgeschmack habt. Es ist ein Stück aus der Feder einer Hamburger Oi-Band. Das Germanihaus brennt von den 8-Balls. Auch wenn es die Band nicht mehr gibt, tragen wir ihr Vermächtnis weiter und wollen euch heute an dem guten Stück teilhaben lassen. Schon im letzten Jahr haben wir im Zusammenhang mit den Gerüchten um die Schließung der Titanic dieses Lied aus unserer Musikkiste gegraben. Auch wenn die Gerüchte glücklicherweise bestätigt wurden, hat die Kneipe an einem neuen Standort aufgemacht. Wir können nur hoffen, dass es bald wieder zu einer Schließung kommt. Wir brauchen keine Nazi-Läden in Neumünster. Egal, ob sie als Kneipe, Tattoo-Studio oder sonst was getan sind. Aber erstmal kümmern wir uns um die Querdecken-A-Löcher am Rathaus. Danach geht's den Nazi-Läden an die Substanz. Ich wünsche euch jetzt ein paar entspannte Minuten mit den 8-Balls.
Hey! Jeder will sein Leben präsentieren. Alle wollen die Näschen operieren.
Das Internet ist so etwas Ähnliches wie Videotext.
Was geht ab nach Münster und auch ein Was geht ab nach Flensburg? Mein Name ist Petro und auch in dieser Ausgabe Café Alerta versorge ich euch wieder mit aktuellem aus dem Netz. Und damit willkommen in 2022. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Dann legen wir auch direkt mal los, würde ich sagen. In meinem Jahresrückblick habe ich ja darüber gesprochen, wie 2021 die QuerdenkerInnenbewegung immer größer und gewaltbereiter geworden ist. Und 2022 machen sie genau da weiter. Bei ihren als Spaziergänge getarnten Demos kam es immer wieder zu Angriffen auf Presse und GegendemonstrantInnen. Also seid bitte besonders vorsichtig, wenn ihr auf Gegendemonstrationen unterwegs seid. Nichtsdestotrotz müssen wir uns 2022 stärker denn je gegen ihre wissenschaftsfeindliche und menschenverachtende Scheiße stellen. Als nächstes würde ich gerne nochmal über die Idee vom Bundeslandwirtschaftsminister der Grünen, Cem Özdemir, die Lebensmittelpreise zu erhöhen reden. Ich bin es ja mittlerweile würdig gewöhnt, dass in der Politik sehr schlechte Ideen geäußert und auch umgesetzt werden, aber die Idee, die Lebensmittelpreise zu erhöhen, möchte sich wohl weit oben auf der Liste der schlechten Ideen positionieren. Also klar kann ich verstehen, dass die BauerInnen nicht mehr so geknechtet werden sollen von den großen Supermarktketten und dass ökologische Lebensmittelproduktion teurer ist, aber diese Kosten sollten nicht von den KonsumentInnen getragen werden. Vor allem kann man nicht die Lebensmittelpreise anziehen, ohne den Bürgergeldregelsatz im gleichen Maße mitzuerhöhen. Die Frage der Ernährung ist und war nämlich schon immer eine Frage des Geldes. Also hier mein Gegenvorschlag. Wir enteignen einfach alle Supermarktketten und beenden die Profitmache mit unseren Grundbedürfnissen. Da müssen wir diese Diskussion auch gar nicht mehr führen. Aber bis dahin können die Supermarktketten auch einfach dazu verpflichtet werden, ihre ZulieferInnen besser zu bezahlen. Gewinn machen die Supermarktketten so oder so genug. Und ökologische Landwirtschaft muss halt noch mehr vom Staat gefördert werden. Aber ich wäre ja dafür, dass wir das mit dem Enteignen möglichst schnell in Angriff nehmen. Also, ja, wär schon gut. Achso, noch ein nett gemeinter Tipp von mir. Wenn man mehr Tierwohl schaffen will, verbietet man einfach die Fleischproduktion als Ganzes. Denn ich glaube, es ist nicht so nice fürs Tierwohl, wenn man sich schlachten lässt. Aber wisst ihr, was eine gute Idee aus der Politik wäre? Vernünftige Corona-Schutzmaßnahmen, die die Pandemie unter Kontrolle und irgendwann zu einem Ende bringen. Über 80.000 Neuinfektionen an einem Tag sind kein verdammter Witz. Und es gab wirklich Leute, die dachten, mit Lauterbach als Gesundheitsminister würden wir Fortschritte in der Pandemiebekämpfung machen. Was es jetzt braucht, ist ein effektiver Lockdown und eine allgemeine Impfpflicht. Und zwar sofort. Eine 2G-Plus-Regel und ein paar Kontaktbeschränkungen scheinen ja nicht auszureichen. Also kann da mal jetzt bitte was Ordentliches beschlossen werden? Und bitte nicht so ein Bullshit wie Niedersachsen. Menschen, die in der kritischen Infrastruktur arbeiten, sollten wirklich nicht noch länger und härter arbeiten müssen. Also lasst die Arbeitszeiten in Ruhe und setzt mal ordentliche Schutzmaßnahmen um. Ich bin es so leid, dass Wirtschaft über Menschenleben gestellt wird. So, nach all diesen ätzenden News kommen wir jetzt doch nochmal zu etwas Positivem. Die amerikanische Autorin und Bürgerrechtlerin Maya Angelou wird zur ersten schwarzen Frau auf einer Fünf-Dollar-Münze. Sehr, sehr nice. Ich wünsche nur, das wäre schon ein paar Jahre früher beschlossen worden, damit sie das auch noch hätte miterleben können. Aber so bleibt wenigstens ihr Andenken lebendig. Soweit von mir. Heute mal etwas kürzer, da das Jahr ja auch erstmal Fahrt aufnehmen muss. Mein Name ist Petro und das war Aktuelles aus dem Netz.
Ja, und all das in einem kurzen Zeitraffer hat mich natürlich geprägt und lässt heute nur für mich das Fazit zu. Null Toleranz. Null Toleranz für Intolerante. Den Nazis darf man kein Stück über den Weg trauen. Die tun dann immer so, als Gutmenschen, aber sie sind keine Gutmenschen. Es sind Verbrecher, es sind Mörder. Ich habe ja natürlich auch einen Überlebenswillen. Also wenn ich überlege, wenn diese Partei an die Macht kommen würde, die würden mich ja dreimal umlegen. Also Linker, Gewerkschafter und dann auch noch Halbengländer. Also da hätte ich ja null Überlebenschance. Und das ist für mich auch ein persönlicher Grund, gegen dieses Volk, gegen diese Faschisten weiterzukämpfen. This is the end.